Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest und Okka Gundel.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind.
Auch von mir einen sehr schönen guten Abend.
In Genf wurden schon viele historische Abkommen verhandelt, doch eine Erfolgsgarantie gibt es auch auf dem neutralen Schweizer Boden nicht. Ob der heute begonnene Verhandlungsmarathon in Genf ins Ziel führen und einen Waffenstillstand und Frieden in der Ukraine bringen wird, ist noch überhaupt nicht absehbar. Trotz der hochkarätigen Besetzung mit US-Außenminister Rubio. Doch so funktioniert Diplomatie: immer wieder die Positionen austauschen und neue Wege diskutieren. Eher unüblich in der Diplomatie: ein US-Präsident, der seinen Partnern Vorwürfe macht und dem russischen Aggressor inhaltlich näher zu stehen scheint. Paul Jens ordnet für uns diesen Tag ein.
Ein Treffen, auf das heute die ganze Welt schaut. US-Außenminister Rubio kommt mit einer Delegation zu Verhandlungen über den viel diskutierten US-Entwurf für einen Frieden in der Ukraine nach Genf. Zunächst nur mit den ukrainischen Vertretern. Am frühen Abend sitzen auch die Europäer mit am Tisch. Diese hatten einen Gegenvorschlag ausgearbeitet, erklärte Bundeskanzler Merz heute am Rande des G20-Gipfels in Johannesburg.
Es geht vor allem darum, jetzt einen Fortschritt zu erzielen. So, und da haben wir abgestimmt mit den anderen europäischen Staaten jetzt Vorschläge, über die genau in Genf im Augenblick verhandelt wird.
Zentrale Punkte des bisherigen amerikanischen Planes seien nicht zustimmungsfähig. Streit gibt es zum Beispiel über die Abtretung von Gebieten, die noch von den ukrainischen Streitkräften kontrolliert werden. Auch soll die ukrainische Armee mehr Soldaten haben dürfen als von den Amerikanern gefordert. Und russisches Vermögen, das in Europa eingefroren wurde, soll der Ukraine zur Verfügung gestellt werden.
Wir koordinieren uns mit den Amerikanern und alle weiteren Schritte müssen wir jeweils im Lichte der aktuellen Lage miteinander besprechen. Das tun wir. Und ich will jetzt erstmal abwarten, wie der heutige Tag zu Ende geht, denn das ist ein wichtiger Verhandlungstag in Genf, der dann auch unsere gemeinsame Verhandlungslinie definiert.
Während die Verhandlungen heute in Genf laufen, meldet sich auch US-Präsident Trump mit einer Botschaft auf seiner Plattform Truth Social zu Wort und kritisiert sowohl die Ukrainer als auch die Europäer. Die ukrainische Führung hat keinerlei Dankbarkeit für unseren Einsatz gezeigt und Europa kauft immer noch Öl aus Russland. Am frühen Abend treten die Verhandlungsführer der USA und der Ukraine vor die Presse in Genf. Die Ukraine bemüht sich, die Kritik Trumps einzufangen. Wir danken unseren guten Freunden, den Vereinigten Staaten und insbesondere Präsident Trump und seinem Team für ihr Engagement, diesen Frieden möglich zu machen. Wir werden auch heute weiter daran arbeiten. US-Außenminister Rubio erklärt, dass der bisherige 28-Punkte-Plan weiter überarbeitet wird. Wir arbeiten an einigen Änderungen und Anpassungen und hoffen, die Streitpunkte zu klären und uns einer Lösung anzunähern, mit der sowohl die Ukraine als auch die Vereinigten Staaten zufrieden sind. 2 Arbeitsstunden später gibt Außenminister Rubio erneut ein Statement, dieses Mal allein. Er zeigt sich optimistisch. Ich will hier weder den Sieg noch den Durchbruch verkünden. Es gibt noch viel zu tun. Aber wir sind viel weiter als heute Morgen und noch sicherlich viel weiter als vor einer Woche. Nach wie vor soll es strittige Punkte geben. Für diesen Tag sind die Verhandlungen auf höchster Ebene über die Zukunft der Ukraine aber erstmal vorbei.
Und dort vor der US-Vertretung in Genf, da wo den Tag über die Verhandlungen stattfanden, ist für uns Stefanie dort. Stefanie, viele Stunden warst du im Gebäude und hast die Stimmung dort mitbekommen. Waren das wohl ernstzunehmende Verhandlungen oder droht alles wieder ins Leere zu laufen?
Ja, der US-Außenminister Marco Rubio hat ja einige Medienvertreter und auch uns in das Gebäude reinholen lassen und hat dort in 2 verschiedenen Statements eigentlich 2-mal dasselbe verkündet. Und zwar, dass er das für den wohl produktivsten Tag bei dem Thema Ukraine halte, dass man sehr weit gekommen sei. Details nannte er aber jeweils überhaupt keine. Also, wenn es nach ihm geht, auf jeden Fall sei man sehr stark weitergekommen. Wir haben mitbekommen auf den Fluren auch eine sehr konzentrierte Stimmung, immer wieder mal auch hektische Momente. Also auf jeden Fall wurde dort konzentriert verhandelt. Es wurde auch an dem 28-Punkte-Plan intensiv gearbeitet. das als so ein Arbeitspapier beschrieben wurde. Also es ist alles im Fluss. Diese 28 Punkte scheinen schon wieder ganz anders auszusehen, wenn man Marco Rubio Glauben schenkt. Meiner Einschätzung nach, ja, waren das ernsthafte Verhandlungen. Der Druck, den die Amerikaner auf die Ukraine machen, ist enorm. Und damit ist zumindest eine Chance da auf dieses Momentum, auf einen möglichen Anfang vom Ende des Krieges.
Und wie könnte es jetzt weitergehen?
Ja, es hat quasi chaotisch begonnen und geht chaotisch erstmal weiter. Also es ist völlig offen, wie, wann und wo es weitergeht. Die Gespräche sollen aber weitergehen. Offen ist auch interessanterweise, ob das Ultimatum vom US-Präsidenten Trump noch gilt. Er hatte ja ursprünglich von Donnerstag gesprochen. Darauf habe ich eben den Außenminister Rubio angesprochen. Und er sagte, ja, Donnerstag oder Freitag oder vielleicht auch Montag kommende Woche, Hauptsache eben so bald wie möglich. Man wolle eben jeden weiteren unnötigen Tag verhindern, um das Sterben zu stoppen. Aber also wann und wo diese Gespräche weitergeführt werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch vollkommen offen.
Danke für diese Eindrücke aus Genf, Stefanie Dott, und zu Sarah Schmidt in die US-Hauptstadt. Sarah, wir bekommen seit Tagen ja auch schon ganz unterschiedliche Zeichen von US-Seite. Welchen Kurs fahren die USA da gerade?
Ja, von außen ist zumindest kein klarer Kurs erkennbar. Es gibt ja verschiedene Machtzentren innerhalb der US-Regierung. Da ist zum einen der Sondergesandte Steve Witkoff, dann US-Außenminister Marco Rubio und natürlich Donald Trump selber. Dieser Plan ist ja nicht von der US-Regierung veröffentlicht worden, sondern an Medien durchgestochen worden. Und laut diesen Medienberichten sollen Steve Witkoff und sein russischer Counterpart diesen Plan hauptsächlich ausverhandelt haben. Da wiederum hat Marco Rubio sich beeilt zu sagen, nein, nein, da waren alle Seiten beteiligt. Gestern sind allerdings dann auch republikanische Politiker an die Öffentlichkeit gegangen und haben gesagt, Rubio hätte ihnen gegenüber sehr wohl gesagt, das sei eine russische Wunschliste. Das hat Rubio auch wieder dementiert. Also da keine klare Linie erkennbar. Und bei Donald Trump ist es so, dass er erst vor wenigen Wochen wirklich scharfe Sanktionen gegen russische Ölkonzerne verhängt hatte, die am Freitag in Kraft getreten sind. Gleichzeitig setzt dieser Plan nun die Ukraine unter Druck und Donald Trump hat heute eben auch noch einmal gegen Präsident Zelensky geschossen und ihm vorgeworfen, er sei nicht dankbar genug oder mehr Dankbarkeit eingefordert. Insofern auch da keine klare Linie erkennbar.
Vielen Dank auch nach Washington für diesen Stand, Sarah Schmidt. Und wir schauen noch auf die Folgen eines anderen Krieges, auf eine der größten humanitären Krisen weltweit. Im Sudan hat sich die Lage noch einmal dramatisch zugespitzt, als Kämpfer der RSF-Miliz Ende Oktober die Großstadt Al-Fashir eingenommen haben und sich dafür bejubelten. Sie sollen etliche Massaker an der Zivilbevölkerung verübt haben. Der Krieg zwischen den RSF, den sogenannten Rapid Support Forces und der sudanesischen Armee findet hauptsächlich in der Region Darfur im Westen des Sudans statt. Inzwischen fliehen viele Menschen von dort ins benachbarte Libyen. Unser Korrespondent Ramin Sina war in der Grenzregion Al-Kufra unterwegs.
Sie sind durch die Wüste aus Darfur geflohen. Hunderte Frauen aus dem Sudan warten im Süden Libyens in einem UN-Zelt auf Hilfe. Ihre Kinder werden auf Mangelernährung untersucht. Auch die 34-jährige Siha Musa ist mit 3 Kindern hier angekommen. Aus Al-Fashir, einer Stadt, die stark unter den Gräueltaten der RSF-Miliz leidet. Die RSF hat meinen Mann festgenommen, aus dem Bett gezerrt, aus dem Haus gezerrt. Einen Monat hörten wir nichts, dann sind wir geflohen. 13 Tage Flucht durch die Sahara mit der kleinen Nafahat auf dem Arm. Es gab nichts zu essen. Die Kinder weinten vor Hunger. Die RSF hat uns alles abgenommen, sogar die Milch für die Kinder. Die Situation war sehr, sehr schwierig. Wer es wie sie bis nach Al-Kufra, eine libysche Kleinstadt in der Sahara, geschafft hat, ist zumindest vorerst sicher. Al-Kufra ist Zufluchtsort für Zehntausende Sudanesen. Gleichzeitig soll die Region auch ein Drehkreuz sein für Schmuggel aller Art, für die RSF-Miliz im Sudan. Es ist ein logistischer Knotenpunkt. Von dort werden Waffen, Bargeld, Treibstoff bereitgestellt. Alles, was die RSF braucht, um diesen Völkermord im Sudan fortzuführen. Anflug auf die sudanesische Grenze. Die Luftwaffe im Osten Libyens nimmt uns als ARD-Team mit auf Patrouille. Sie will zeigen, die Grenze zum Sudan sei unter Kontrolle. denn die Berichte über Waffen- und Warenschmuggel reißen nicht ab. Hinter diesen Bergen beginnt Darfur, Kriegsgebiet. Dort hat die RSF die Macht übernommen. Immer wieder verüben die Kämpfer dort Massaker. Größter Unterstützer sollen die Vereinigten Arabischen Emirate sein. Es geht im Krieg auch um Bodenschätze, vor allem Gold. Den Vorwurf, Libyen toleriere den Schmuggel für die RSF-Miliz, weist die Regierung im Osten des Landes zurück. Diese Anschuldigungen entbehren jeder Grundlage. Wir sind keine Emiratis, sondern Libyer. Unsere Souveränität erstreckt sich über unser gesamtes Territorium. Die Sahara bleibt entscheidend für den Krieg im Sudan, wohl als Nachschubroute, aber auf jeden Fall als Fluchtweg. Siha Musa erhält in Libyen energiereiche Nahrungsmittel für ihre Kinder. Sie geht, wie die meisten hier, nicht davon aus, bald in den Sudan zurückzukehren. Denn dass der Krieg in der Heimat endet, danach sieht es aktuell nicht aus.
Und wir machen einen harten Themenwechsel und schauen auf den Sport an diesem Sonntag. Denn neben Wintersport geht es da natürlich auch um die Fußball-Bundesliga, Ocker.
Ja klar, Helge. Der 11. Spieltag ist rum und heute gab es ja noch die beiden Sonntagsspiele. Eins auf St. Pauli und eins in Leipzig. Und mit dem wollen wir auch beginnen. Leipzig und Assan Ouedraogo. Das matcht mal so richtig im Moment. Montag feierte er in seinem Heimatstadion in Leipzig seine Länderspielpremiere und krönte sie sogar mit einem Tor. Heute wieder Matchday in Leipzig und wieder schlug Ouedraogo zu. Und zwar beim 2:0-Sieg gegen Werder.
Wenn die Emotionen einfach raus müssen, Assan Ouedraogo, der Mann des Spiels.
Eigentlich eine perfekte Woche, geht kaum besser. Ja, 2:0, 2-mal gewonnen, 2-mal getroffen. Ja, super Woche.
Vor allem auch ein super Spiel des 19-Jährigen. Alle Torgefahr in Halbzeit 1 geht von ihm aus. Doch entweder ist Bremens Keeper Backhaus zur Stelle, oder es fehlt das Quäntchen Glück, oder ein Bremer steht im Weg. 3 Torschüsse in Halbzeit 1. In Minute 63 dann sein 4. Und der passt. Das Tor ein echtes Kunstwerk. Bremen verteidigt bis dato alles weg. Gegen das 102 km/h-Geschoss sind sie aber alle machtlos.
Super Abschluss. Assan hat ja in der ersten Halbzeit schon 2 gute Abschlüsse gehabt.
Und ich war überrascht gewesen, dass der linke sein schwacher Fuß ist.
Ja, das ist ein außergewöhnliches Talent, außergewöhnlicher Spieler. Ja, kannst du auch mit links, wie man gesehen hat.
Ja, und dann ist es halt ein Strahl. Ich glaube, das ist einfach die.
Haben Sie den überhaupt gesehen gehabt?
Klar, aber das ist dann, glaube ich, einfach auch ein bisschen Qualität von dem, den da so reinzuschmeißen. Und ich glaube, das hat dann auch im Endeffekt sozusagen das Spiel entschieden.
Werder hält vor allem in Halbzeit 2 gut mit, versucht viel, scheitert aber immer wieder an Leipzigs Gulacsi. Die Entscheidung für RB nach 80 Minuten. Baumgartner gewinnt das Kopfballduell gegen Sugawara und der eingewechselte Schlager mit einem feinen Drehschuss zum 2:0 die Entscheidung. Ole Werner war 3,5 Jahre Chefcoach an der Weser, feiert den 8. Saisonsieg mit RB und Bremen. Die nehmen keine Punkte, aber ein paar positive Erkenntnisse mit.
So können wir auch gegen Top-Mannschaften mithalten, was ja in den ersten Spielen gegen Frankfurt oder gegen München nicht der Fall war. Da hatten wir nicht viel Chancen, muss man sagen. Und das sah heute schon anders aus. Und das Gefühl nehmen wir mit nach Hause. Insofern bin ich da positiv, was die nächsten Spiele anbelangt.
Und das ist sicher auch Neunationalspieler und Matchwinner Assan Ouedraogo.
Ja, im durchkommerzialisierten Fußball gelten St. Pauli und Union Berlin als zwei etwas andere Clubs. Heute spielten die beiden gegeneinander. St. Pauli war ja stark in diese Saison gestartet, hat dann allerdings auch stark nachgelassen und kassierte gegen Union jetzt schon die 8. Niederlage in Folge. Der Abwärtsstrudel wird stärker. Union Berlin dagegen setzte sich zuletzt mit dem viel beachteten Unentschieden gegen die Bayern einen Selbstwertbooster und legte heute direkt noch einen nach. Diesem Mann hier sei Dank.
Der Mann der wichtigen Tore. Rani Khedira erzielte 6 seiner insgesamt 11 Bundesliga-Tore zum 1:0. Der Weg von Union geht nach oben.
Schöne Momentaufnahme, Platz 8. Aber wenn man sich die Tabelle anschaut, die ersten 6, glaube ich, ziehen davon. Und dahinter ist dann schon ein ziemlich großes Feld. Von dem her tun es sicherlich gut, die Punkteanzahl, aber wir wissen auch, dass noch jede Menge Punkte benötigt werden, um dann auch in der Liga zu bleiben.
Union mit leichten Vorteilen in der ersten Hälfte. Das Team von St. Pauli-Trainer Alexander Blessin mit der Last von 7 Liga-Niederlagen in Folge. Eine schwere Geduldsprobe für die Kiez-Fans. Erst kurz vor der Pause Unions Ilic fordert Vasil das erste Mal so richtig. Steffen Baumgarts Highlight der ersten 45 Minuten kommt aber noch. Der Einwurf landet auf Umwegen bei Khedira. Sein zweiter Saisontreffer. Das 5. Standardtor der Berliner in Folge. Union führt ein bisschen verdient mit 1:0 zur Pause.
Ich glaube, die erste Halbzeit geht komplett an uns. Und zweite Halbzeit sollte man erwarten können, dass ein Gegner dann natürlich auch Druck macht. Das hat Pauli. Und da waren auch nicht so, trotzdem so viele Torchancen dabei.
St. Pauli wird tatsächlich mutiger, muss es aber auch, um den stetigen Abwärtstrend endlich zu stoppen. Die Millerntor-Elf bleibt aber harmlos, trotz Überlegenheit in der zweiten Hälfte. Die 8. Bundesliga-Niederlage in Folge, ein trauriger Vereinsrekord, der den Druck auch auf den Coach natürlich erhöht.
Als Trainer jetzt hier fühlt sich scheiße an, aber letzten Endes ist es, glaube ich, schon, dass ich das Gefühl habe, dass die Mannschaft noch absolut intakt ist und dass wir jetzt einfach Erfolgserlebnisse brauchen.
St. Pauli benötigt also dringend Punkte und Union Berlin freut sich über seinen Matchwinner, Rani Khedira.
Und das hier ist die Tabelle nach dem 11. Spieltag. Kurz und knapp. Bayern-Verfolger Nummer 1 bleibt RB Leipzig. Union Berlin arbeitet sich hoch, jetzt auf der 8. In der Abstiegszone Stillstand. St. Pauli bleibt auf dem Relegationsplatz und Mainz und Heidenheim kleben auf den Abstiegsplätzen. Sie haben wahrscheinlich schon gemerkt, ab sofort können Sie wieder ganze Tage mit Wintersport vor dem Fernseher verbringen. Saisonhöhepunkt dann natürlich im Februar die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo. Und genau dort wurde an diesem Wochenende schon Bob gefahren. Für Laura Nolte war es ein grandioser Saisonauftakt im Zweierbob an einem für sie ganz besonderen Tag.
So eine Begrüßung im Ziel erlebt man auch nicht alle Tage. Ein Ständchen und einen Käsekuchen gibt es für Laura Nolte. Doch das größte Geschenk zu ihrem 27. Geburtstag macht sie sich selbst. Die Olympiasiegerin aus Unna erlebt beim Weltcup-Auftakt ein perfektes Wochenende. Nach dem Sieg im Monobob gestern gewinnt Nolte auch im Zweier. Mit Anschieberin Deborah Levy fährt sie in beiden Läufen Bestzeit und kann sich doppelt feiern lassen.
Es gibt uns natürlich auch Selbstvertrauen Richtung der Spiele. Klar kann sich da bis dahin noch mal einiges ändern. Die anderen können auch noch näher rankommen, was die Linie betrifft und so. Aber wir gehen trotzdem erstmal mit einem mega guten Gefühl nach Hause. Mit super guten Startzeiten auch. Und wir sind zufrieden.
Auf diese Dominanz hofft Laura Nolte dann auch im Februar, wenn sie zurückkehrt an die Olympiabahn von Cortina d'Ampezzo.
Und auf der Olympischen Eisbahn ist dann auch ein deutscher Teenie mit dabei, Finn Sonnekalb. Der 18-Jährige ist schon für Olympia qualifiziert und gut drauf ist er auf jeden Fall. Nach 2 deutschen Rekorden in der vergangenen Woche fuhr er beim Weltcup im kanadischen Calgary auf Platz 2 über die 1500 Meter. Nur 21 Hundertstel hinter dem US-Wunderläufer Jordan Stolz. Seit den Winterspielen 2010 hat Deutschland keine olympische Medaille mehr im Eisschnelllauf gewonnen. Mit Finn Sonnekalb, ob mit oder ohne Cowboyhut, ist die Hoffnung zurück.
Und von der glatten Eisbahn kommen wir jetzt zu den gefährlich glatten Straßen und zum Wetter, Carsten.
Ja, ganz aktuell haben wir ziemlich winterliche Straßenbedingungen in weiten Teilen Deutschlands und in unterschiedlicher Ausprägung. Schauen wir uns das Ganze dann mal direkt an. In weiten Teilen Deutschlands ist es aktuell noch frostig. Wir sehen hier die blaue Färbung in der Mitte und vor allem in der Osthälfte. Im Westen ist es schon milder. Von hier kommen jetzt aber die Niederschläge und die sind das Problem. Pink, Schneefall. Dahinter, wenn das Ganze in Regen übergeht, vor allem im Süden, ist es dann vorübergehend Glatteisregen. Und das ist ziemlich gefährlich. Wenn wir uns das Ganze anschauen, dann sehen wir den Schneefall vor allem im Norden. Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt bis hinunter zum Erzgebirge und zum Bayerischen Wald. Aber hier im Süden Deutschlands, auf der Schwäbischen Alb, der Fränkischen Alb und Richtung Alpenvorland, dort wird es jetzt aktuell zum Teil sehr glatt sein aufgrund des Glatteisregens. Eiweißregens. Und die Glätte hält sich Richtung Donau, Regensburg, Passau bis etwa morgen Mittag. Der Schneefall zieht übrigens zur gleichen Zeit nach Nordosten raus. Dahinter im Norden eher trockenes Wetter, sogar mit ein paar Sonnenstrahlen. Im Süden geht es morgen hingegen mehr oder weniger nass weiter. Und es wird etwas milder. Die Temperaturen nachts im Westen schon 4 bis 6 Grad, im Osten immer noch Dauerfrost. Tagsüber wird es überall wärmer, im Westen bis zu 8 Grad. Am längsten frostig bleibt es im Erzgebirge. Hier auch morgen noch mal rund minus 1 Grad, also leichter Dauerfrost. Und wie geht es weiter? Mit eher vielen Wolken. Am Dienstag dazu noch mal Schneefälle im Südosten Deutschlands, vor allem am Alpenrand und im Alpenvorland. Ansonsten ist es zu warm für Schneefälle. Am Mittwoch weiterhin stark bewölkter Himmel, aber dann meistens trockenes Wetter und keine Gefahr mehr.
Vielen Dank für den Ausblick, Carsten. Und das war unsere Tagesthemenwoche. Jetzt folgt das Kulturmagazin Titel, Thesen, Temperamente.
Ja, und darin geht es um die globale Ungleichheit und wie Armut weltweit die Demokratie gefährden kann.
Und ab morgen begleitet Sie hier Jesse Wellmer durch die Woche. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Nacht und bis bald. Tschüss. Tschüss.